Also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Das Thema kennen Sie ja alle und ich, wie gesagt, ich will heute nicht so primär hier nur vorne einen Vortrag halten und Sie sitzen da und hören einfach zu und gehen dann nach Hause. Mir wäre es wichtig, dass wir wirklich ein Expertengespräch machen, also wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie jetzt schon hergekommen sind und sich einfach nicht nur anhören wollen, was ich hier heute erzähle, sondern wirklich konkrete Fragen haben, dann stellen Sie die auch. Also ich fände es schade, wenn jetzt jemand heimgeht und sagt, ja, meine Frage wurde nicht beantwortet. Kann sein, dass ich Ihre Frage nicht beantworten kann, aber versuchen tue ich es auf jeden Fall. Also halten Sie sich nicht zurück, heben Sie die Hand oder grätschen Sie dazwischen, wenn Sie eine Frage haben. Wenn keine Fragen sind, arbeite ich einfach mal so ein bisschen ein paar Punkte durch, die ich mir aufgeschrieben habe, die wirklich für einen Einsteiger und für einen Alltagsnutzer alle umsetzbar sind. Also mit Android-Smartphones kann man in der Regel ganz viele Sachen machen. Man kann wirklich auch tief ins System eingreifen und das ganze Betriebssystem ändern, sich ein anderes draufspielen, ganz viele Sachen machen. Von denen will ich aber heute nicht anfangen, weil das setzt schon ein bisschen Vorwissen voraus. Und wenn man da als unerfahrener Benutzer, kann man sich sein Gerät da auch mal ganz leicht zerschießen. Zerschießen in der Regel nicht wirklich, aber wenn man mal an dem Punkt ist, dass das Ding nicht mehr startet, dann wird es gleich nochmal einen Tacken schwieriger und gleichzeitig wird man dann auch nochmal ein bisschen nervöser. Und da weiß ich leider auch, wovon ich spreche.
Ich habe gleich eine Frage.
Bitte.
Ich habe noch kein Smartphone. Und die erste Frage, Android-Smartphones, sind es jetzt spezielle oder sind es Apps? Also auch die iPhones.
iPhones sind es nicht. Android-Smartphones haben so groben Marktanteil in Deutschland von 70-80%. Also alles, was Samsung, LG, HTC und so weiter, sind in der Regel Android-Smartphones. iPhone nicht. Das ist ein anderes Betriebssystem. Und iPhones, also iOS heißt das Betriebssystem, und Android sind so die wirklichen Platzhirsche, dahinter gibt es relativ wenig. Es gibt noch Windows Phone und dann gibt es auch noch zum Beispiel Firefox OS, was jetzt aus datenschutztechnischer Sicht noch das Beste ist, aber es gibt halt, weil es wenig verbreitet ist, wiederum wenig Apps, was immer so ein bisschen ein Teufelskreis ist. Keine Apps, keiner kauft es, keiner hat es, keiner schreibt Apps und so weiter. Gut. Dann gleich noch ein paar Worte zu Android. Das, wenn wir nachher ein paar Sachen konkret machen oder zumindest ich ein paar konkrete Tipps geben, die können Sie theoretisch gleich mitmachen oder zumindest mal angucken, wo die Einstellungen sind. Ich habe ja auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die können Sie dann auch zu Hause machen. Das Problem immer ein bisschen für das Fiese bei dem Vortrag ist, Android-Smartphones sind technisch ein bisschen komplex aufgebaut. Also Android ist das Betriebssystem. Dann kommt Google, packt seine Dienste drauf. Die gehören im Prinzip nicht zu Android, die sind nur von Google oben drüber gepackt. Und dann haben sie in der Regel auch nochmal von ihrem Gerätehersteller extra Software mit drauf. Und im dümmsten Fall von ihrem Netzanbieter nochmal was drauf. Also wenn ich Ihnen jetzt hier Einstellungen nachher mit Screenshots oder so zeige, dann ist die Chance, dass sie bei Ihnen gleich aussehen, relativ gering. Sie sehen oft ähnlich aus, aber farblich und wo sie da hinkommen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Wenn Sie da jetzt irgendwie mitmachen und Sie finden die Einstellung nicht, dann fragen Sie vielleicht mich, dann zeige ich es Ihnen, wenn ich es finde. Oder vielleicht schauen Sie sich hilfesuchend um, in der Regel findet jemand um Sie rum auch. Gut, dann habe ich schon die ersten Punkte abgeklappert. Dann wenn ich erst... noch nicht. Wenn ich nachher Apps empfehle, und das wäre auch meine Empfehlung für Sie, wenn Sie da nicht wirklich wissen, was Sie tun, haben Sie auf Ihrem Gerät in der Regel immer den Play Store drauf, wo Sie standardmäßig Ihre Apps herkriegen. Und ich würde auch empfehlen, nehmen Sie als Quelle für Ihre Apps den Play Store. Also nicht irgendwie aus dem Internet irgendwelche Apps runterladen und auf dem Handy installieren, was auch geht. Aber da ist dann der Play Store schon die richtige Wahl. Ja? iPhone hat einen anderen App Store. Halt von Apple und der Play Store ist von Google. Aber App Store sind beide. Also App Store sind einfach die Quelle für meine Anwendung.
Ich welchen, das Android, also das habe ich jetzt hier nicht, gell, mit dem iPhone.
Nee.
Aber kann ich da mitmachen jetzt oder gucke ich da jetzt zu?
Da haben sie dann heute relativ wenig.
Bitte?
Da haben sie heute relativ wenig davon, zumindest für ihr Gerät. Also da haben sie. Ja, das kann ich jetzt leider nicht weiterhelfen. Aber vielleicht haben sie schon ein bisschen mehr Ahnung und können mal bei einem Gespräch aufrufen. Vielleicht sind sie dann am Ende auch froh, dass sie kein Android-Gerät haben, sondern ein iPhone. Gut, also wie gesagt, ich würde empfehlen, wenn man Apps installieren will, holt man die sich aus dem Play Store, nicht aus einer anderen Quelle. Es gibt auch für Android andere Play Stores, die man sich dazu andere App Stores, die man sich dazu installieren kann. Zum Beispiel von Amazon gibt es einen, wo man dann aus dem Amazon App Store Apps installieren kann. Aber ich würde immer zum Play Store gehen, weil das sind in der Regel die Apps am aktuellsten. Und gleichzeitig hat der Play Store den Vorteil, dass er eben die Apps auch selbstständig aktualisieren kann. Also sie sind dann immer automatisch auf dem neuesten Stand und müssen nicht irgendwelche Updates selber machen. Genau. Da kommen wir nachher noch drauf hin, lass ich sie zweck. Wenn ich nachher Apps empfehle, dann versuche ich immer irgendwie rauszufinden, für mich, welche App vertraue ich überhaupt. Weil ich kann ja als Anwender eigentlich überhaupt nicht wissen, ist die App gut oder ist die eventuell böse, schickt die vielleicht meine Daten heim, ohne dass ich es will. Und deswegen empfehle ich grundsätzlich nur Programme, die freie Software sind. Und das Konzept erkläre ich mal ganz kurz zum Einstieg. Freie Software heißt, ich habe nicht nur die App, also das fertige Programm, das ich starten kann, sondern ich sehe auch den Programmcode, also das, was der Programmierer programmiert, was der Programmierer eintippt, wird übersetzt zu einer App und die lasse ich dann laufen. Und wenn ich sehen kann, was der Programmierer geschrieben hat, können Experten da auch reingucken und sehen dann, okay, die Software macht wirklich nur das, was sie versprochen hat. Also als einfaches Beispiel vielleicht, sie kaufen beim Bäcker nicht nur irgendeinen Kuchen und hoffen, dass der sie nicht vergiftet, sondern sie wissen auch das Rezept. Das hilft ihnen jetzt vielleicht als Einzelne oft nicht weiter, weil sie den Programmcode gar nicht angucken können, weil sie das nicht verstehen können. Aber gerade wenn es um sicherheitsrelevante Sachen geht, gucken da doch recht viele Leute drauf und Apps, die freie Software sind, halte ich für deutlich vertrauenswürdiger und ich empfehle auch nur solche Apps. Um da nochmal den Bogen zu schlagen zu diesen Google-Diensten, über die wir nachher noch viel reden, diese Google-Dienste sind zum Beispiel keine freie Software. Ihr Betriebssystem Android ist freie Software, aber das, was Google ihnen draufpackt, ist keine freie Software. Also da können sie nicht reingucken und sie können nur darauf hoffen, dass die ordentlich mit ihren Daten umgehen und sich auch in die Einstellungen, wenn sie die dann verändern, dass die dann wirklich auch von Google beachtet werden und nicht einfach trotzdem irgendwas gemacht wird. Okay, dann fangen wir einfach mit ein paar ganz grundlegenden Sachen an, die einfach sind. Ich würde zum Beispiel jedem empfehlen, dass er sich eine Displaysperre einstellt. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp, der gilt fürs iPhone. Nicht wirklich, weil beim iPhone gibt es die Einschränkung, dass ich Apps nur aus diesem App Store von Apple installieren kann. Also da gibt es gar keinen, es gibt schon einen Weg drumherum, aber das ist dann wieder ein tiefer Eingriff, den ich auch überhaupt nicht empfehlen würde, weil der setzt viele Sicherheitsmaßnahmen außer Kraft. Bei einem Android-Gerät kann man in den Einstellungen dafür sorgen, dass er Apps auch von anderen Quellen nimmt, also nicht nur aus dem Play Store. Ich würde immer empfehlen, diese Einstellung nicht vorzunehmen, sondern zu sagen, nimm nur Apps aus dem Play Store. Weil wenn Sie irgendwie in der Presse wieder mal was davon lesen, dass es irgendwelche Schadsoftware für Android gibt, wie zum Beispiel so beim Online-Banking, wenn Sie die TAN per SMS zugeschickt kriegen, dass die abgefangen werden und solche Geschichten, sowas passiert eigentlich immer nur durch Apps, die man sich irgendwo aus einer Quelle aus dem Internet runterlädt. Beim Play Store sind sie zwar nicht hundertprozentig davor sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem viel geringer. Also nochmal zurück zu dem PIN. In die Einstellungen generell kommen sie, wenn sie ihre Apps aufrufen, also ihre App-Sammlung, gibt es halt irgendwo auf ihrem Homescreen einen Knopf, wo sie dann alle Apps sehen und da gibt es dann auch die Einstellungen-Apps. Die App-Einstellungen. Und dann gibt es den Unterpunkt Sicherheit. Und da gibt es in der Regel ganz oben den Punkt Displaysperre. Und da würde ich Ihnen empfehlen, nehmen Sie mindestens eine PIN, die 5 Stellen hat. Sie könnten noch eine Stufe drüber gehen und dann ein richtiges Passwort setzen. Was im Prinzip nochmal schwieriger wäre, für den, wenn Sie Ihr Gerät verlieren, dass die jemand errät. Allerdings müssen Sie dann jedes Mal, wenn Sie Ihr Gerät entsperren, ein Passwort eingeben, was ich glaube in der Praxis niemand lange durchhält. Weil es irgendwann einfach lästig wird. Aber ich denke, eine fünfstellige PIN kriegt man relativ schnell eingekippt, vor allem wenn man ein bisschen Übung hat. Und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Entschuldigung. Nee, ich habe. Sagen Sie es bitte nochmal, ich habe nämlich gerade gar nichts gehört.
Ja, also Display verschlüsseln gibt es jetzt zum Beispiel bei uns nicht. Es gibt das Gerät verschlüsseln, das ist wohl was Größeres, was länger.
Ja, dann sage ich auch noch gleich was dazu.
Und es gibt SIM-PIN.
Das ist wiederum noch was anderes, aber ganz oben gibt es nicht Display-Sperre.
Bei Einstellungen.
Ja.
Einstellung Sicherheit. Nur der Sicherheit gibt es das Display verschlüsseln.
Und vielleicht bei Einstellungen Display?
Bei
Apps. Ja, auf dem iPhone, da kann ich nichts dazu sagen, das weiß ich nicht aus. Also hier oben, bei dem Samsung-Gerät sehe ich gerade, wenn man da in die Einstellung geht, hat man oben vier Reiter praktisch. Und da gibt es ganz, ganz rechts Optionen und dann gibt es Sicherheit. Und dann gibt es da...
Allgemein.
Ah, nee, ich sehe gerade, bei Samsung so, da gibt es mein Gerät und dann gibt es Sperrbildschirm. Genau. Ja, und da kann man dann die PIN setzen. Aber wie gesagt, das variiert ein bisschen von Hersteller zu Hersteller, aber in den Einstellungen, wenn Sie sich da ein bisschen hinsetzen, finden Sie den Punkt. Gerade schon angesprochen, gibt es dann unter Sicherheit in der Regel auch die Option Telefon verschlüsseln. Das ist dann noch ein bisschen eine fortgeschrittene Variante. Sie haben dann wird im Prinzip der ganze Speicher von dem Gerät verschlüsselt. Das heißt, wenn Sie das Gerät verlieren, kann durch die PIN das Gerät schon mal jemand nicht benutzen und durch diese Speicherverschlüsselung kann er auch nicht, wenn man ein bisschen Know-how hat, ihre Bilder oder so zum Beispiel runterholen. Weil man muss dann beim Hochfahren immer diesen PIN eingeben und der sorgt erst fürs Entschlüsseln. Das ist auch, hört sich vielleicht irgendwie komplizierter an, als es ist. Es ist wirklich eine einfache Geschichte, man muss das nur einmal machen. Das dauert beim ersten Mal ein bisschen, aber danach merken Sie davon eigentlich nichts mehr.
Ich habe eine Frage. Ja. PIN, muss man die digitale Möglichkeit, dass man das nicht bestätigen muss, wenn man den richtig eingegeben hat, dass man sofort Bildschirm freigeschalten
wird? Standardmäßig glaube ich nicht. Weil das hier steht, beziehen Sie sich auf die Einstellung? Ja, die gibt es bei Ihnen nicht. hat auch ein bisschen, also ich habe es auch, wie man sieht, nicht an bei mir, obwohl es bei mir geht, ganz einfach deswegen, weil wenn jemand die PIN erraten will, hätte er theoretisch unendlich viele Versuche. Er würde ja einfach nur nie Enter drücken. Also er gibt 1, 2, 3, 4 ein, merkt, das Ding geht nicht auf, löscht es wieder, gibt 1, 2, 3, ein. Probiert so alles durch, theoretisch. Und auf den einen Tastendruck kommt es mir dann auch nicht an. Dann gibt es noch die Option automatisch sperren. Da kann man sagen, entweder sofort, wenn das Display ausgeht, muss ich es, wenn ich es wieder anmache, die PIN eingeben. Und hier kann ich auch sagen, okay, wenn mein Display ausgeht und ich hebe es nach 30 Sekunden wieder auf das Gerät, schalte es ein, muss ich nach 30 Sekunden die PIN noch nicht wieder eingeben, aber ab einer Minute schon. Okay, aber ich gehe jetzt da nicht jeden Punkt durch. Gucken Sie sich einfach mal das durch und
Und lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.
Ja, das sagen. Weiß nicht, ich glaube, ich finde es relativ selbsterklärend. Ja, es gibt noch die Möglichkeit, also viele haben auch nur dieses Entsperrmuster gesetzt, was ich für ein bisschen gefährlich halte, weil wenn man das Ding ein bisschen in die Sonne hält oder ans Licht, sieht man oft schon ganz gut, wie das Entsperrmuster das letzte Mal gewesen ist. Das ist bei einer PIN schon aufwendiger.
Ja. Kann man den Notruf auch absetzen ohne den
Ja. Es gibt dann im Sperrbildschirm eine Taste Notruf und dann kann man, kommt die Tastatur hoch, also die, das Wahlfeld, und dann kann man 112 auf jeden Fall immer wählen. 110 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber 112 ist ja immer ausreichend. Oder 911, wenn sie irgendwo in Amerika sind. Okay.
Da haben Sie noch einmal 5 oder 4 stehen. Warum 5? Einfach wegen Sicherheit.
Schwieriger zu erraten. Sie brauchen weniger Versuche, um im Zweifelsfall drauf zu kommen. Also eine Stelle mehr sorgt halt für 10-mal mehr Möglichkeiten. Okay. Gut, dann hatte ich gerade schon erwähnt, diese Geschichte mit, es gibt in den Sicherheitseinstellungen auch die Möglichkeit, zuzulassen, dass man Apps aus anderen Quellen als dem Play Store installiert. Den Haken würde ich immer rausnehmen, also das nicht erlauben. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass man sich nicht irgendwie versehentlich beim Surfen irgendwie auf eine Seite kommt, die sagt, jetzt bitte ganz dringend die App fürs Online-Banking runterladen, und sie installieren sich irgendwie aus Versehen eine App, die ihnen nachher das Konto leer räumt. Das wäre ungeschickt. Also da den Haken rausnehmen. Dann auf dem Desktop-Computer immer noch ziemlich in Mode. Auf Android-Smartphones ist das auch ein bisschen auf dem Vormarsch, sind Antivirus-Apps. Also Apps, die irgendwie nach der Installation die installierten Apps nochmal überprüft, ob die eventuell für sie schädlich sind, ob die irgendwas Böses machen oder so, funktioniert aus meiner Sicht auf Android nicht nötig. Sorgt hauptsächlich dafür, dass ihr Gerät deutlich langsamer wird, und einen Sicherheitsvorteil gibt es da aus meiner Sicht nicht. Google guckt da ziemlich genau drauf, auf die Apps, die im Play Store verteilt werden, und wenn es da mal vorkommt, dass da irgendjemand eine App durchkriegt, die was Unanständiges macht, dann entfernt Google die Apps auch wieder aus dem Play Store, und gleichzeitig kann Google, da kann man jetzt auch wieder geteilter Meinung sein, ihnen auch eine App, ohne dass sie es merken, aus der Ferne vom Gerät löschen.
Macht das denn Sinn, wenn ich andere Quellen außer dem Play Store nehme, wenn ich dann die App funktioniert, Sicherheitsprogramm? Bringen die was?
Ich glaube nicht, dass sie was bringen. Ich glaube im Gegenteil, also wenn ich was von den Programmen höre, dann ist es eigentlich eher das Problem, dass die Antivirus-Apps sagen, hey, die und die App ist böse, hau die lieber weg, lösch die lieber. Wobei die Gefahr sich überhaupt nicht bestätigt hat. Weil letztlich, als Nutzer wissen sie ja auch nicht, ob sie dem jetzt glauben sollen oder nicht. Wenn sie jetzt Apps aus anderen Quellen installieren und sich da ihre Sache so sicher sind, dann würde ich es zum einen nicht machen, schon mal gar nicht erst machen, und wenn doch, dann glaube ich, hilft Ihnen die Antivirus-App auch nicht weiter. Gut, dann gucken wir uns noch ein paar Einstellungen an, die Privatsphäre betreffen.
Das habe ich doch noch. Bitte? Zu den Apps, die ich gerade im Button gefunden habe, vor dem Installieren von möglicherweise schädlichen Anweisungen blockieren oder warnen steht.
Ja, es gibt bei den neueren Geräten, gibt es unter dieser Einstellung mit der unbekannten Herkunft noch diese Einstellung, die sie gerade erwähnt haben. Da macht das Gerät Folgendes: Das schickt im Prinzip, das redet mit Google und sagt, der Benutzer würde gerne diese und diese App installieren. Schickt so ein paar Randdaten von der App, also die App erkennbar machen für Google, an Google, und sagt, hey, gibt es da bis jetzt schon Vorfälle mit der App, die der Nutzer da installieren will? Und wenn das der Fall ist, warnt sie das Gerät in dem Fall und sagt, nee, die App nicht installieren, die ist böse. Das bezieht sich jetzt aber, wie gesagt, aus Apps, die nicht aus dem Play Store kommen. Ich habe da noch keine praktische Erfahrung damit, ob das hinhaut. Aber wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie wollen unbedingt Apps aus anderer Herkunft installieren, dann schadet es nicht, zumindest den Haken drunter zu setzen und sagen, hey, gleich das mal ab. Wenn man es jetzt aus der Datenschutzsicht wiederum anguckt, ist natürlich fraglich, ob ich will, dass Google immer weiß, was für eine App ich gerade installiert habe. Vielleicht installiere ich ja mit Absicht, weil ich mich auskenne, keine App aus dem Play Store, sondern nehme eine andere. Zum Beispiel, weil die nicht im Play Store zugelassen ist. Ich meine, der Klassiker ist, das sind ja alle 18. Keine Ahnung, es gibt zum Beispiel irgendwelche Porno-Seiten-Apps. Vielleicht wollen sie ja nicht, dass Google weiß, dass sie sich die neueste das App von der Pornoseite XY runterladen. Nur mal so für den Hinterkopf.
Naja, aber Google kann ja dann auf die ganzen Apps, die installiert sind, zugreifen. Die wissen das ja, was alles auf dem Smartphone da drauf ist. Da gibt es ja diese Sicherheitseinstellungen, dann können laufende Apps melden oder so irgendwas. Also im Prinzip, was auf dem Gerät drauf ist, das weiß Google, egal ob das jetzt vom Play Store kommt oder nicht, denke ich mal.
Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, das weiß vermutlich keiner, ob Google diese Informationen auch nach Hause schickt und wird bei ihnen irgendwo speichern.
Naja, alles, womit man Geld machen kann, kriegen die auch, das ist ja klar.
Ja, also da kann ich auch nur spekulieren.
Noch eine Sache, der Play Store ist ja eine Sache von Google.
Genau.
Ist Google. Play Store,
ja,
ist eher ein Laden für Apps.
Genau, für Apps, Videos, Musik, Bücher. Ja,
das genau. Ist Google.
Genau. Trotzdem empfehle ich es an der Stelle.
Ja.
Also, ich sage da auch nicht alles, was Google macht, ist immer böse. Mhm. Weil ich glaube, an der Stelle ist es dann doch sinnvoll. Einfach aus dem Grund, sie haben schon mal Sorge getragen, dass die Apps, die sie installieren, wenigstens auch immer aktuell sind. Wenn Sie es aus einer anderen Quelle holen, bekommen Sie vielleicht gar nicht mit, dass es ein Update gibt. Oder der Entwickler von der App stellt vielleicht die aktuellste Version nur in den Play Store und nicht in den Amazon App Store. Also den Fall gibt es auch ganz oft.
Und diese automatische Aktualisierung, muss man die extra einstellen oder ist das grundsätzlich so?
Die automatische Aktualisierung ist in dem Play Store in den Einstellungen automatisch an. Allerdings nur, wenn Sie, also das wird nur durchgeführt, wenn Sie im WLAN sind. Das ist eben nicht Ihre mobilen Daten. Okay. Mhm. Abzieht, aber generell ist es eingeschaltet. Das sage ich auch gleich nachher noch was, wenn wir auf Berechtigungen kommen, nochmal ein Wort dazu. Wenn ich es nicht sage, erinnern Sie mich bitte drin. Gut, dann ein paar Privatsphären-Einstellungen. Genau. In den Einstellungen gibt es auch den Punkt Sichern und Zurücksetzen. Auch hier der Hintergrund, warum bietet Google sowas an? Der klassische Benutzungsfall ist halt, Sie wechseln Ihr Gerät, also, oder Ihr Gerät geht im dümmsten Fall ganz kaputt, Sie bekommen ein neues, richten das dann ein und sind dann ja im Prinzip erstmal wieder bei Null. Sie haben vielleicht noch Ihr Google-Konto hinterlegt, aber Ihre ganzen installierten Apps sind ja erstmal weg und auch die Daten, die die Apps abgelegt hatten auf dem Gerät. Und da bietet halt Google diese Funktion an, dass die Daten, die die Apps gespeichert haben, mein WLAN-Passwort und meine ganzen anderen Einstellungen, die ich auf dem Gerät vorgenommen habe, werden als Backup zu Google übertragen, dort gespeichert und wenn Sie mit einem neuen Gerät sich anmelden, können Sie sagen, okay, mach mal wiederherstellen bitte. Ein bisschen unschön, ganz einfach, weil man will vielleicht nicht, dass Google weiß, was zu Hause mein WLAN-Passwort ist. Vielleicht geht es keinem was an. Bei den App-Daten ist es so, dass nicht einfach pauschal immer einfach alles, alle Daten, die die Apps abspeichern, in dem Fall bei der Einstellung zu Google geschickt werden, sondern die App selber muss das unterstützen. Also die ganzen Anwendungen, die ich nachher empfehle, die haben diese Funktion zum Beispiel nicht eingebaut. Aber einfach nur, ich sage auch nicht, machen Sie den Haken da weg oder machen Sie ihn dahin. Einfach nur ein bisschen im Klaren sein, was passiert da vielleicht. Er war schneller. Oder hab machst du schnell? Bitte.
Habe ich eine Alternative zu der Datensicherung, dass ich das nicht bei Google sichere, sondern vielleicht auf meinem privaten PC, wie bei iTunes?
Ist Keys von Samsung zum Beispiel, oder ist das nicht so?
Ich kann zu der Samsung-Software nichts sagen, weil die kenne ich selber nicht. Ich glaube, von Samsung bietet da eine Art Backup-Möglichkeit an. Wirklich komfortabel sage ich mir da nichts im Hinterkopf, muss ich ehrlich gestehen. Es gibt immer wieder in einzelnen Apps irgendwie die Möglichkeit, Einstellungen auf die Speicherkarte zu speichern. Da könnte ich vielleicht regelmäßig sagen, okay, ich mache mal eine Kopie von meiner Speicherkarte oder von meinem internen Speicher und packe mal den zu Hause auf meinen Computer, da kann ich wenigstens bei manchen Apps die Einstellungen wiederherstellen. Aber mir wäre jetzt auf Anhieb keine einfache andere Möglichkeit bekannt, so ein Backup zu machen. Also wenn man tiefer ins System eingreift, geht es schon, aber Das wollte ich jetzt heute explizit nicht empfehlen.
Das Sicherungskonto muss man einrichten.
Dieses Sicherungskonto müssen Sie einrichten. Sie müssen ja auch, um überhaupt den Play Store benutzen zu können, zumindest mal in Google-Konto erstellen und sich einloggen. Das ist auch ein bisschen eine fiese Falle. Also, wenn Play Store, dann Google-Konto. Anders geht's nicht. Und es hat natürlich immer so ein bisschen, das ist auch ein Effekt, den Google absichtlich natürlich hervorruft. Sie sind schon mal haben schon mal ein Google-Konto erstellt, wenn Sie keins hatten. Also hat Google schon mal eine Zuordnung zu Ihnen. Gleichzeitig haben Sie dann die Google Mail App drauf und alle möglichen weiteren Google Apps, die Sie natürlich optimal anbieten, dass Sie in Zukunft auch Google Mail benutzen und nicht mehr einen anderen Anbieter. Müssen Sie nicht, aber es ist schon mal, die App ist schon mal drauf und der Anreiz ist natürlich da. Gleichzeitig Kontakte synchronisieren mit Google, Kalender synchronisieren mit Google, alles schon mal schön für Sie eingerichtet, schön mit Ihrem Konto.
Aber man kommt nicht drum rum, wenn man in der App Store was
runterladen. Wenn Sie aus dem Play Store was runterladen wollen, kommen Sie nicht drum rum. Sie können jetzt sagen, okay, ich logge mich da gar nicht mit meinem Google-Konto ein und lade mir gleich den Amazon App Store runter. Können Sie auch machen. Das ist eine Abwägungssache. Also es ist ein bisschen irgendwie Pest oder Cholera. Ich würde den Kompromiss eingehen und sagen, okay, an der Stelle mache ich es, aber benutze halt dann, weil keine anderen Google-Dienste.
Und dieses mit dem Zurücksetzen und Wiederherstellen, das klappt wirklich?
Weiß ich nicht. Also, mache ich nicht. Okay. Jetzt war sie doch.
Ja, war ähnlich, Backup auf Speicherkarte machen. Nur
wenn
das Handy gerootet ist, was wir
heute
nicht machen
wollen. Was wir, also, wenn der Begriff nichts sagt, man kann sein Gerät routen, das heißt, man sorgt dafür, dass man im Prinzip einen Administratorzugriff auf das Gerät hat und viel mehr Sachen machen kann. Man kann auch viel mehr Sachen kaputt machen und sich auch noch viel Probleme einhandeln. Wenn man sich auskennt und das macht, kann man dann da ordentliche Backups auf eine einfache Weise machen. Aber wie gesagt, ich empfehle das keinem. Kann im dümmsten Fall zum Beispiel dazu führen, dass Ihr Gerät völlig den Geist aufgibt. Garantie ist auch immer so eine Frage. Also ich empfehle das nicht und ich gehe da jetzt auch nicht weiter drauf ein.
Wer sich dazu informieren möchte, die nächste meine Datenveranstaltung in dem Hannover Wagner von Kostenpolitik zu suchen von den Android-Geräten ist am 25.23.04. Genau, wer sich da weiter.
Genau, aber meine persönliche Meinung, das ist auch wieder nur eine persönliche Meinung, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, tun Sie es nicht. Ich glaube, das gilt für viele Sachen im Leben.
Wird dann alles, was auf dem Gerät ist, ins Cloud oder bei Google geladen, oder kann man regeln für keine Daten, sondern nur den Passwörter zum Beispiel?
Nee. Also diese Einstellung ist ganz oder gar nicht. Es geht dann aber auch nicht um Bilder, die ich zum Beispiel mache, sondern es geht in den Fällen vermutlich, wir können es ja nicht überprüfen, um die Sachen, die hier stehen. Wenn man den Haken jetzt drin hat und den rausmacht, wird man auch gefragt, ob man die ganzen Daten auf den Google-Servern löschen will.
Ist auch mal gut.
Kann man dann auch nur hoffen, dass es auch passiert.
Man sollte trotzdem dann gelegentlich mal über den Browser bei Google einloggen und gucken, was der schon alles wieder von einem hochgeladen hat. Also Stichwort Adressbuch, Kalender und alles sowas. Vielleicht möchte man es da eben doch nicht alles machen.
Ja, das ist schon so ein bisschen eine Möglichkeit zu gucken, was eigentlich Google schon von einem für Daten gesammelt hat. Wenn Sie auf dem Gerät ein Google-Konto erstellt haben, können Sie sicher auch mit Ihrem Desktop-PC bei Google anmelden. Und da gibt es die Funktion, die heißt Dashboard. Und da kann man im Prinzip sehen, was Google alles für Daten über einen gespeichert hat. Zumindest den Teil, den Sie einem zeigen. Dashboard. Gut, die Option haben wir. Dann eine Geschichte, die man auch mal ganz gern angucken will. Das ist jetzt nicht in den Einstellungen, sondern bei den ganz normalen Apps, die Sie haben, gibt es auch eine App, die heißt Google-Einstellungen. Die hat ganz oft ein ähnliches Symbol wie die normale Einstellungs-App, heißt aber Google-Einstellungen. Und da möchte man sich vielleicht auch mal abends hinsetzen und mal jeden Punkt durchklicken und gucken, was es da für Einstellungen gibt. Und ob die einem alles so passen. Speziell interessant wäre zum Beispiel der Punkt Standort. Da kann man dann einstellen, ob das Gerät regelmäßig zu Google meldet, wo man sich gerade befindet.
Erfolgt das eigentlich nur, wenn das Gerät an ist oder auch wenn es aus
ist? Ja, das ist so ein bisschen eine paranoiden Frage. Also man kann eigentlich auf jeden Fall sicher sagen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, hat es zumindest, was die Google-Geschichte hat, angeht, auf keinen Fall in Kontakt. Die nächste Frage ist, ob das ins Mobilfunknetz eingebucht ist oder ob es zumindest alle paar Minuten mal kurz mit dem Mobilfunknetz Kontakt aufnimmt. Man möchte eigentlich meinen, dass das nicht passiert, aber es gab auch schon Fälle von Geräten, wo man das nachweisen konnte. Allerdings, die Frage ist immer, ob dann da was Schädliches passiert. Vermutlich nicht, aber es kommt doch immer drauf an, wer es auf sie abgesehen hat.
Wenn GPS ausgeschaltet ist, dann wird doch auch nichts passieren.
Ja, das ist leider ein Trugschluss. Also, da kommen wir... Das können wir eigentlich jetzt gleich machen. Es gibt in den Einstellungen auch den Punkt Standort. Genau, dann kann ich da, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber ich kann da einstellen, bei mir heißt der Punkt Modus oder Genauigkeit.
Die normalen Einstellungen?
Ja.
Nicht bei den Google-Einstellungen?
Ja, bei Google-Einstellungen kommt man, glaube ich, da auch hin. Wobei bei den Google-Einstellungen geht es, glaube ich, darum, den Standort zu Google zu melden. Wann will ich das, wann will ich das nicht? Und in den Systemeinstellungen gibt es diesen Unterpunkt Standort. Da kann ich einstellen, wie mein Gerät selber meinen Standort feststellen kann, weil da gibt es technisch verschiedene Möglichkeiten. Die genaueste Möglichkeit ist GPS. Das Gerät hat also einen Empfänger drin und kann einen anhand von Satelliten wie Navi im Auto Position bestimmen. Das ist die genaueste Methode, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, den Standort für das Gerät feststellen zu können, weil ich habe ja in der Regel immer Kontakt zu einem Mobilfunknetz, also ich bin irgendwo ins Mobilfunknetz eingebucht. Dann weiß mein Gerät zum Beispiel schon mal, okay, ich bin mit dem Funkmast verbunden, und die Android-Geräte machen das so, die sehen, okay, ich bin mit dem und dem Funkmast verbunden, schicken dann die Information zu Google und Google sagt, okay, du bist mit dem Funkmast verbunden, dann wissen wir, der Funkmast steht ungefähr da, dann können wir das sagen, wo du schon mal ungefähr bist. Die nächste genauere Geschichte ist noch diese Ortung über WLAN. Bei WLAN funktioniert es im Prinzip ganz genau gleich. Ich bin vielleicht mit meinem Gerät im WLAN oder ich bin nicht im WLAN, aber mein WLAN ist an. Und mein Gerät kann ja die Umgebung scannen und das Gerät sieht ja immer in der Regel viele WLANs, gerade in der Stadt. Gleiches System wieder, das Gerät schickt zu Google, hey, ich sehe folgende WLANs, und Google sagt, okay, wer die WLANs sieht, der ist ungefähr da. Also kann ich mich da schon mal orten lassen, zwar nicht so genau wie mit GPS, aber schon je nachdem, wie viele WLANs es gibt, geht es auch ordentlich genau. Man sieht auch, wenn man die Einstellungen mal wechselt, also GPS kann man in den Einstellungen mit dem Standort, glaube ich, kann man da auch ganz abschalten, diese Lokalisierung. Allerdings an der ist jetzt erstmal im ersten Moment zum Beispiel mit GPS jetzt nichts auszusetzen. Weil das passiert nicht einfach so, sondern es geht jetzt darum, wenn die App sagt, ich hätte gerne einen Standort, sagt die App zum Gerät, hey, gib mir mal einen Standort. Und dann kommt diese Abfrage. Wenn Sie da einstellen, nur GPS, versucht das Gerät halt nur über GPS das zu machen. Wenn Sie da zum Beispiel hier unten stehen, dann haben Sie dann keine Möglichkeit, eine Position zu finden. Und über die anderen Möglichkeiten, die Sie da einschalten könnten, wird es halt schneller gehen oder überhaupt erst so grob möglich sein.
Aber was die App mit dem Standort macht, ob die den wegschickt oder so, das ist nicht,
das kann man nicht sperren. Können Sie wiederum nicht sperren. Also dazu den, da komme ich auch noch gleich ein bisschen drauf, okay?
Stimmt es, dass man beim Flugmodus, dass man da gar nicht gesehen werden kann?
So sollte es sein, ja. Flugmodus heißt einfach, ich schalte alle Funkverbindungen ab. Also WLAN, Mobilfunk, ja gut, aber sicher, es ist am sichersten. Also es geht nicht um Sicherheit, sondern um Privatsphäre. Das ist immer so ein bisschen, das ist nicht das Gleiche, aber ja. Klar, ich meine, man muss sich schon darüber im Klaren sein, wenn man sich ein Smartphone kauft, dann legt man sich schon mal eine Ortungsgrenze zu. Also immer, wenn Sie es mit sich rumtun, weiß Ihr Mobilfunkanbieter, wo Sie sich schon mal grob aufhalten. Und halt nicht nur der, sondern auch alle, die auf die Daten zugreifen können. Und es sind im Zweifelsfall nicht wenige. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich halt ein Smartphone kaufen, das immer nur im Flugmodus betreiben, ist vielleicht die Frage, ob das dann wiederum so sinnvoll ist.
Eine Frage habe ich noch, wenn man die Standortverschiebung überhaupt ausschaltet, gibt es ja auch die Möglichkeit, welche Nachteile.
Wenn Sie halt eine App haben, die den Standort braucht.
Hotel sind irgendwie so.
Genau, oder Navigation, ganz einfach gesprochen, haben Sie dann halt da keine Möglichkeiten. Wobei die App in der Regel, also wenn der Fall auftritt, dass Sie das ausgeschaltet haben und die App hätte gern Zugriff darauf, kommt das System immer mit einem Dialog hoch und sagt, hey, du hast es ausgeschalten, willst du es einschalten? Okay. Also die Option kann man sich immer offen haben, das standortmäßig auszuschalten. Und dann im Bedarfsfall auf die Nachfrage es einzuschalten, hinterher wieder auszumachen. Gut, dann noch ein kleines Wort zu den Berechtigungen, die Apps haben. Also wenn Sie eine App installieren, zum Beispiel aus dem Play Store, dann drücken Sie in der Regel bei der App auf Installieren und dann kommt nochmal ein Dialog. Und da stehen die ganzen Berechtigungen, die die App haben will. Zum Beispiel aufs Adressbuch zugreifen, Standort abrufen, auf den Kalender zugreifen. Viele Möglichkeiten gibt es da.
Kamera benutzen,
Mikrofon benutzen.
Ja.
Genau.
Also eine perfekte
aufs WLAN zugreifen, auf Mobilfunk zugreifen. Also wirklich, und das ist ein bisschen eine Gemeinheit bei Android, finde ich. Sie haben nur diese eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die App was nicht darf, indem Sie sie nicht installieren. Also wenn Sie beim Installieren sagen, okay, die App darf das, dann ist damit Feierabend. Da kommt danach keine Nachfrage mehr.
Es gibt ja Tools, wo man diese Funktion abstellen kann.
Ja.
Der Glaube allein hilft.
Ja, also es gibt Tools, mit denen man diese installierten Apps irgendwie nachträglich verändern kann, dass man da eine Funktionsänderung hat.
Und man kann sie neu wieder installieren.
Das können wir machen, aber auch diese Tools, die das machen, was Sie da gerade gesagt haben, da müssen Sie wiederum darauf vertrauen, dass das Tool Sie nicht bescheißt. Also ich bin da kein Fan von. Deshalb die Geschichte mit freier Software, die ich eingangs gesagt habe, wenn ich halt freie Software verwende, könnte ich in den Quellcode reingucken und gucken, was für Funktionen die App wirklich hat. Also wenn die sagt, ich brauche Zugriff auf die Kamera, weil ich Fotos machen will und ich brauche Zugriff auf das Internet, weil ich auf Nutzerwunsch ein Foto irgendwo hochladen will, dann könnte ich in dem Fall in den Quellcode gucken und schauen, ob das passt. Wenn ich den Quellcode nicht habe, kann es natürlich sein, dass ich Fotos mache und die App lädt es hoch, ohne dass ich frage. So als klassisches Beispiel.
Wenn man eine App deinstallieren möchte, geht das wahrscheinlich.
Ja.
Wird dann alles vollständig entfernt oder bleibt da irgendwie etwas übrig?
Im Prinzip ist die App damit vollständig entfernt. Was sein kann, dass die App auf der Speicherkarte irgendwas gespeichert hat. Okay. was Ihnen aber im Zweifelsfall den dümmsten Fall Speicherplatz wegnimmt.
Ja, da bleibt schon manchmal Daten mit übrig, je nachdem, was für eine Anwendung das ist. Also ich habe da irgendwas mal deinstalliert und habe noch Verzeichnisse gefunden über einen Explorer dann und fragen will dann.
Ja, also wie gesagt, auf der Speicherkarte können noch Überreste zurückbleiben, aber vom System her und so sind die weg. Genau. Also wie gesagt, beim Installieren gucken, was die App für Berechtigungen will. Und wenn man sich jetzt zwanghaft eine Taschenlampen-App runterladen will, sollte man vielleicht nicht eine nehmen, die ins Internet kann und mein Adressbuch lesen, weil dazu hat sie in der Regel wenig Grund. Dann würde ich in dem Fall die Finger davon lassen. Auf der anderen Seite ist es als Anwender wiederum ein bisschen fies. Man müsste ja im Prinzip verstehen, warum die App das vielleicht brauchen kann. Und bevor ich sie installiert habe, kann ich das natürlich nicht wissen. Ein klassisches Beispiel finde ich zum Beispiel die VVS-App. Die will bei der Installation Zugriff auf den Kalender und in den Kalender schreiben dürfen. Da frage ich mich dann vielleicht, warum will mein Fahrplanplaner meinen Kalender lesen? Dazu gibt es ja eigentlich überhaupt gar keinen Grund. Wenn man die App aber dann mal benutzt, sieht man, dass man zum Beispiel, wenn man eine Route plant, sagen kann, hey, speichere mir doch mal die bestimmte Route in meinen Kalender ein. Dann würde es wieder Sinn machen. Natürlich weiß ich nicht, ob die Leute vom VVS böse Leute sind oder die es für sie programmiert haben und meinen ganzen Kalender zu sich hochladen. Aber auf den ersten Blick verstehe ich halt nicht, was das soll. Und erst wenn es zu spät ist, könnte ich es vielleicht verstehen. Das ist ein bisschen fies.
Ja, teilweise wird es im Play Store schon wieder ganz gut erklärt, warum eine App bestimmte.
Ja, viele Entwickler gehen auch dazu über, in der Beschreibung zu sagen, okay, ich will folgende Berechtigung und das mache ich aus dem und dem Grund. Ja. Lügt das sie an oder nicht?
Naja, wenn er die Berechtigung hat, dann kann er ja das für alles Mögliche benutzen. Genau. Wenn man das, was er behauptet, dass das benutzt. Ja, klar. Wenn mein Banking-App, wenn das die Kamera benutzen will, dann können die behaupten, da wollen sie den CR-Code mit aufnehmen und dekodieren. Aber ob sie auch noch was anderes mitmachen, weiß man nicht.
Genau, deshalb, wie gesagt, mein freier Software-Gedanke, weil da habe ich halt mehr Vertrauen. Ansonsten muss ich halt hoffen, dass es gut geht. Okay, nochmal was zu den Berechtigungen als kleine Anmerkung. Daten von der Speicherkarte lesen sind wiederum keine extra Berechtigung. Also es gibt Apps, die wollen gar keine besonderen Berechtigungen, die können aber standardmäßig immer von der Speicherkarte lesen. Das heißt, sie speichern ihre Bilder auf der Speicherkarte und eine App, die keine Berechtigungen haben will, kann zumindest darauf zugreifen. Vielleicht nicht schlimm, weil die App hat ja ohne Berechtigung gar keinen Internetzugriff. Also die Daten können dann zumindest mal nicht flöten gehen. Aber wenn die App vielleicht jetzt nur Internetzugriff hat und sie denken, okay, meinen Bildern kann nichts passieren, das ist ein Trugschluss. Ja? Da ging es um die Geräteverschlüsselung. Die schützt sie nur davon, wenn sie ihr Gerät verlieren. Dass von außen niemand an die Daten rankommt, weil die verschlüsselt sind. Wenn ihr Gerät aber eingeschaltet ist und entschlüsselt, dann kann das Betriebssystem und die Apps ganz normal auf die Daten zugreifen. Das ist da kein spezieller Schutz gegen Apps, sondern nur gegen jemanden, der das Gerät findet und an die Daten kommen will.
Das heißt, prinzipiell können alle Apps die Speicher auslesen.
Die Speicherkarte.
Karte.
Also eine App kann jetzt nicht die Daten aus einer anderen App laden oder an die Daten drankommen, nur wenn Apps Daten auf der Speicherkarte ablegen. Mhm. Auf der Speicherkarte können alle machen, was sie wollen, also zumindest lesen.
Wenn man eine installiert hat.
Ja, und mit Speicherkarte meine ich auch den internen Speicher.
Ah ja.
Also das ist... technisch das gleiche, das ist halt nur, dass ich einmal noch einen Chip reinstecke und das andere Mal einen reingerötet habe.
Also der interne Speicher.
Genau.
Ich habe auch eine Frage, ich bin nicht sicher, ob Sie schon drüber gesprochen haben, weil ich vorhin etwas anderes überlegt habe. Und zwar interessenbezogene Anzeigen deaktivieren. Das macht doch Sinn, oder?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Hintergrund ist folgender. Sie sehen da auch, es gibt eine Werbe-ID auch in dem Einstellungsfeld. Ja, ja. Das heißt, wenn Sie surfen oder wenn Sie Apps benutzen, die Werbung einstellen, anzeigen, dann geht diese ID immer zu Google und Google speichert dann, auf welchen Seiten Sie waren, was für Apps Sie benutzt haben, die Werbung angezeigt haben. Das heißt, Sie sind schwanger und informieren sich über Still-BHs und beim nächsten Mal Angry Birds spielen, kriegen Sie eine Werbung für Still-BHs. Das ist dann personalisierte Werbung. Dann kriegen Sie keine personalisierte Werbung mehr. Da steht nicht, dass Google Ihre Daten nicht mehr speichert. Sie kriegen dann halt vielleicht unpassendere Werbung. Aber dass Ihre Daten gespeichert werden, das können Sie in dem Punkt nicht verhindern. Also hört sich toller an, als es ist. Vielleicht möchten Sie ja lieber Werbung, die Sie interessiert.
Auch nicht.
Okay. Okay, am liebsten gar keine Werbung. Das sehe ich das auch. Okay, dann habe ich noch einen Punkt irgendwo versteckt. Hier, also man hat ja auf dem Gerät von Haus aus auch ganz viele Apps, die man vielleicht überhaupt nicht benutzt und vielleicht gar nicht haben will. Bei den neueren Android-Geräten kann man vorinstallierte Apps zwar nicht löschen, aber man kann sie deaktivieren, was im Prinzip aufs Gleiche rauskommt. Wenn Sie in die Einstellungen reingehen, gibt es da den Unterpunkt Apps.
Wir sind jetzt bei Google-Einstellungen.
Nee, ich rede jetzt immer nur noch von den Systemeinstellungen. Google-Einstellungen, damit sind wir durch. Das war nur ein kleiner Punkt. Und bei mir kann man dann danach rechts wischen. Bis so lange, bis man dazu alle kommt. Alles sieht man hier noch ein bisschen im Ansatz.
Das ist der Anwendungsmanager raus.
Ja, so könnte er heißen bei Samsung.
Ja.
Und man sieht zum Beispiel, wie ich das gemacht habe. Ich habe ganz viele vorinstallierte Apps einfach deaktiviert, weil ich sie nicht brauche, nicht will.
Da habe ich eine Frage, gerade bei diesen Google-Männchen da oder Android-Männchen. Da sind viele Programme, wo kann ich in Erfahrung bringen, was sich dahinter verbirgt, wenn es der Name nicht hergibt. Nicht, dass ich da was abklicke und irgendwann bremst mich das aus.
Da wäre mein Tipp, wenn Sie nicht wissen, was es ist, dann lassen, deaktivieren Sie es auch besser nicht.
Oder Sie googeln den Computer dann, das kennen wir ja nach dem.
Ja, also. Da komme ich nachher bei den Apps noch drauf, wo man zum Beispiel sagt, okay, ich will gar kein Google Mail benutzen, brauche ich im Prinzip die Google Mail App auch nicht, dann kann ich sie schon mal deaktivieren. Ich will die Google Suche nicht benutzen, deaktiviere ich sie. Ich will den Google Messenger nicht benutzen, der heißt Hangouts, dann kann ich den deaktivieren. Ich will meine Kontakte nicht mit Google synchronisieren können, dann kann ich es deaktivieren. Oder ich habe von meinem Hersteller vom Gerät auch ganz viele komische Apps drauf, die will ich alle nicht. Dann kann ich die teilweise deaktivieren. Das ist immer die Frage, ob der Gerätehersteller einem das erlaubt.
Noch ganz kurz, wie sind Sie auf die Seite?
Wenn ich auf alle gehe, genau, ich gehe auf alle, dann habe ich alle meine Apps, auch die vorinstallierten, dann kann ich auf eine App draufdrücken. Und dann habe ich rechts oben ein Feld, das heißt deaktivieren, im Optimalfall. Stopp anzwingen ist was anderes.
Das gibt aber nichts anderes. Es gibt nur deinstallieren und Stopp anzwingen.
Die App haben Sie aber selber
installiert.
Nee. Und jetzt schiebt es rüber. Das ist alle irgendwann deaktiviert. Okay.
Also es geht teilweise nicht bei allen Apps. Die Gerätehersteller wollen halt manchmal nicht, dass man ihnen auch eine App deaktiviert. In meinem Fall, also es gibt auch Geräte von Google selber. Die haben halt dann im Prinzip nur ein Android mit den Google-Diensten und nicht auch noch irgendwas obendrauf vom Gerätehersteller wie Samsung oder so. Der Vorteil ist zum einen, dass man die Betriebssystem-Updates immer am allerschnellsten kriegt und man hat auch da ironischerweise oft mehr Möglichkeiten, Sachen zu deaktivieren. Auch die Google-eigenen Sachen. Ja?
Kommt immer dann bei mir die Nachricht, wenn ich das deaktiviere, dass andere Apps zum Teil nicht funktionieren würden?
Ja.
Wie ernst ist die zu nehmen?
Also wenn Sie da Apps nehmen, die nicht irgendwie so eine kryptische Bezeichnung haben, sondern die Sie schon mal geöffnet haben, die Sie kennen, dann können Sie die auch deaktivieren. Ich würde jetzt nicht irgendwelche Systemanwendungen deaktivieren. Aber solche Sachen wie hier die ganzen Google-Dienste, die Ihnen was sagen, die können Sie ruhig deaktivieren. Ja, kommt trotzdem. Kommt bei jeder System-App, die vorinstalliert ist.
Ja. Wenn man Geräte hat, also Computer und so, und dann ein Smartphone, ein Android-Smartphone dazu legen, dann ist trotzdem wieder Cloud, also für die ganzen Kalender und alles.
Also Sie können, wenn Sie die Google-Dienste benutzen, die können Sie auch mit dem Apple-Gerät synchronisieren, also abgleichen. Aber Sie können halt mit einem Android-Gerät nicht einen Apple-Dienst benutzen. Es kommt immer konkret irgendwie was zum Beispiel?
Die Kalender und ja, was Mails, die jetzt auch, ja, also was eben über die Cloud geht.
Okay, also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen E-Mail-Account bei GMX haben, dann können Sie auf dem Android-Gerät den GMX-Account in dem E-Mail-Programm einrichten und auf Ihrem Mac genauso im E-Mail-Client den GMX-Account eintragen. Das geht dann, hat völlig nichts miteinander zu tun, funktioniert. Genau. Natürlich ist ein iPhone und ein Mac, die beide von Apple sind, die spielen halt im Prinzip besser zusammen, weil die natürlich vom gleichen Hersteller kommen und dann sich mehr Möglichkeiten haben, da zu vernetzen.
Ich habe jetzt noch eine kleine Frage zu dem Gerätverschlüsseln von vorher. Wird da auch die externe SD-Karte dann verschlüsselt? Ich habe da nämlich noch einen extra Unterpunkt externe SD-Karte verschlüsseln. Wenn ich sage, das Gerät soll verschlüsselt werden, ist die externe SD-Karte dann nicht verschlüsselt, oder wie ist das?
Kann ich keine allgemeingültige Aussage treffen. Also manche Hersteller verschlüsseln die SD-Karte dann automatisch mit, andere verschlüsseln sie automatisch nicht mit. Die meisten Geräte haben mittlerweile ja überhaupt gar keine SD-Karte mehr.
Die ganz neue,
ja. Ja. Da hat sich das Problem gleich gelöst.
Muss man alles in die Cloud hochladen heutzutage.
Dauernde Frage? Nein? Okay, dann habe ich es aus dem Argument falsch gesehen. Gut, dann machen wir noch eine Runde App-Empfehlungen. Sie haben alle auf Ihrem Gerät einen Webbrowser drauf. In der Regel, also mittlerweile ist ganz oft schon Chrome mit drauf, der Webbrowser von Google. Und wenn er nicht mit drauf ist, dann ist in der Regel auch nochmal ein ganz normaler, der heißt irgendwie nur Browser und hat jetzt irgendwie keine erkennbare Marke. Oder der heißt teilweise auch einfach nur Internet, die App. Sehr, sehr sinnvoll. Genau. Da zum einen, da gibt es wieder zwei Aspekte, Sicherheit und Privatsphäre. Ich würde aus beiden Erwägungen raus den Firefox auf jeden Fall vorziehen, zumindest vor dem vorinstallierten Webbrowser. Weil die vorinstallierten Webbrowser haben den gravierenden Nachteil, dass die halt nur eine Aktualisierung bekommen, wenn sie eine Betriebssystemaktualisierung kriegen. Und in der Regel haben sie auf ihren Geräten eine veraltete Version von Android. Weil die Hersteller extrem langsam sind mit den Updates für die Geräte, wenn sie die überhaupt jemals kriegen. Also, es gibt eine neue Version von Android, dann müssen die Hersteller die erst nehmen, auf sich anpassen und ihnen dann aufs Gerät schicken. Sie bekommen dann, wenn sie das Glück haben, eine Anzeige, es gibt eine neue Betriebssystemversion. Dann kriegen sie auch eine neue Version von ihrem mitgelieferten Browser. Das ist auch noch ein Sicherheitsaspekt, den habe ich noch gar nicht angesprochen. Natürlich, jede Software hat Fehler und Sicherheitslücken, auch im Betriebssystem. Und wenn Sie auf Ihrem Smartphone ein veraltetes Betriebssystem haben, ist das schon mal ein Sicherheitsproblem. Wenn Sie in die Einstellungen reingehen und dann ganz runter scrollen auf Info, oder über das Telefon heißt es bei mir. Okay, dann gibt es da irgendwo, wenn Sie Glück haben, den Punkt Android-Version. In den Einstellungen und dann ganz, ganz runter.
Was ist eine neue Version jetzt?
Die neueste ist 5.02. Es gibt jedes halbe Jahr eine neue Version von Android. Und wenn Sie jetzt... 5 ist das aktuellste. Was steht bei Ihnen? Ja, nee, da gibt es irgendwo Android-Version, wenn Sie da...
4.4.2.
Okay, also aktuell sind wir bei 5.0. Ein halbes Jahr davor 4.4. 4.3 ein halbes Jahr, 4.2 ein halbes Jahr, 4.0 ein halbes Jahr, 2.3 ein halbes Jahr.
Das ist die Rollen-Update, das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Kann es sein, dass es ein neues System
ist? Ja, wenn er einen Neustart gemacht hat, ja, dann ja. War es ein System-Update. Ja.
Und jetzt, im Moment finden die jetzt gerade die...
Nee, Sie können da jetzt auch vergeblich drücken und hoffen, dass Sie dann irgendwann auf 5.0 kommen.
Nee, ich finde es gar nicht, wo das steht.
Also in den Einstellungen normalerweise der allerletzte Punkt in der Liste. Bei mir heißt der übers Telefon oder
Info.
Ja.
Okay,
was für ein Gerät haben Sie? S5. Cool, ja, gut.
Ich habe schon gedacht, dass das ein neues System ist, weil es so lange dauert.
Ja. Also das ist auch ein Sicherheits- und natürlich damit auch ein Privatsphärenproblem. Wenn Sie halt eine veraltete Betriebssystemversion haben, die hat in der Regel Fehler. Und die Fehler sind auch bekannt. Sind in der neueren Version behoben, aber Ihr Hersteller gibt Ihnen das Update nicht. Aus irgendwelchen Gründen oder gibt es Ihnen zu spät. Wenn man da wenn man da sagt, okay, ich würde immer die neueste Betriebssystemversion haben, dann ist das die einfachste Möglichkeit dazu, sich ein Gerät von Google zu kaufen. Es gibt auch, also Google selber verkauft auch immer aktuell ein Smartphone, da ist dann immer die neueste Version drauf. Bei allen anderen Herstellern müssen Sie immer hoffen, dass Ihnen der Hersteller zeitnah ein Update gibt, wenn es Ihnen überhaupt gibt. Und wie Sie ja selber sehen, wenn Sie jetzt alle nicht mindestens 4.4 drauf haben, dann hat Sie Ihr Hersteller schon mal im Stich gelassen.
5.0 und 5.01.
Ja, ich habe 5.02, das ist das allerneueste, aber das sind dann wirklich Kleinigkeiten.
Kann man das erzwingen, dass das Neueste runtergeladen wird? Wenn es neu ist?
Nein.
Nein.
Sie bekommen die Meldung oder Sie bekommen sie nicht.
Okay. Ich brauche nichts einstellen.
Nee. Standardmäßig. Es kommt vielleicht nicht bei allen auf die Sekunde gleich, aber innerhalb von 2-3 Wochen ist das auf einem Stand, wenn es das gibt.
Hier gibt es ein Buch Software Update.
Ja, da können Sie manuell nochmal abfragen, ob es was Neues gibt. Okay. Aber diese Abfrage gibt es im Hintergrund einmal die Woche, Tag, irgend so.
Okay,
also nochmal, um auf den Browser zurückzukommen, Sie bekommen den Browser mit dem Betriebssystem. Und in der Regel ist Ihr Browser also nicht aktuell. Deswegen würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, als Browser den Firefox zu nehmen. Den kennen ja einige vom Desktop noch, den gibt es auch für Android. Der wird ganz normal über den Play Store aktuell gehalten. Wenn es Sicherheitslücken in Firefox gibt, kriegen Sie ein Update. Bei dem Browser, den Sie mitgeliefert haben, bekommen Sie kein Update. Also sicherheitsmäßig Firefox. Von der Sicherheit auf der gleichen Stufe ist auch der Chrome. Der Browser von Google, auch der wird über den Play Store aktualisiert. Aber Sie haben wieder das Problem, dass der natürlich schon mal mit Ihrem Google-Konto verbunden ist. Das heißt, netterweise speichert er Ihnen auch alle Seiten, auf denen Sie waren, weil Sie können es ja vielleicht später nochmal ganz wissen oder Google will Ihnen nette Empfehlungen geben. Also ich will da auch nicht schlecht drüber reden, aber man soll es eigentlich einfach wissen. Es mag ja sein, dass man das will. Das kann Google nicht, nee. Also das Betriebssystem kann nicht in die Daten von den Apps reingucken. Das ist immer so ein bisschen ein Trugschluss. Da gibt es keine offizielle Möglichkeit. Natürlich kann es eine Sicherheitslücke geben, aber es ist jetzt extrem unwahrscheinlich, dass Google absichtlich eine Sicherheitslücke einbaut, die sie dann selber ausnutzen, um sie auszuspionieren. Also wenn sowas rauskommt, das wäre das Super-GAU.
Meinst du, in Firefox als Browser bekommt man auch über den Play Store?
Alles, was ich vorstelle, immer über den Play Store. Ja. Netter, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, die Google-Suche. Die hatte ich ja vorhin schon bei mir deaktiviert. Die Google-Suche in Android hat sich mittlerweile um eine Funktion erweitert, die heißt Google Now. Wenn wir nur die Suche mal angucken, die hat das übliche Datenschutzproblem, dass es wie gesagt alle ihre Suchbegriffe mit ihrem Konto verknüpft und bei Google ablegt. Schon deshalb würde ich es nicht benutzen. Und gleichzeitig ist dieses Google Now dazugekommen, was sich irgendwie ganz cool anhört, ich auch ganz gut finde. Ich will halt nur nicht die Daten bei Google haben. Das Google Now sorgt nämlich dafür, dass es beispielsweise regelmäßig ihren Aufenthaltsort zu Google meldet. Und wenn Google dann sieht, sie schlafen, also sind normalerweise bis um 8 zu Hause und fahren dann 20 Kilometer irgendwo hin, bleiben da 8 Stunden und fahren da wieder heim, dann wird es vermutlich ihre Arbeit sein. Sie sehen auch, dass sie mit dem Auto fahren, weil sie eine andere Strecke nehmen, als vielleicht der Zug normalerweise fährt. Wenn sie dann auf der Strecke, mit der sie jeden Tag fahren, einen Stau haben, würde Google Now ihnen sagen, hey, heute fahren wir bitte eine halbe Stunde früher los. Also sowas will man ja eigentlich haben, aber man will vielleicht nicht unbedingt, dass Google das über einen weiß. Genauso, also Google Now ist im Prinzip so das große Google-Ding, wie die sich, glaube ich, ihre Zukunft vorstellen. Google Now arbeitet auch in Verbindung mit Google Mail, also wenn Sie zum Beispiel einen Flug buchen oder eine Bahnfahrt buchen und Sie kriegen eine Bestätigungsmail zu Google Mail, sagt Ihnen Google Now auch, hey, fahr mal los zum Flughafen, dein Flieger geht bald. Oder dein Flieger hat Verspätung, du kannst später losfahren. Also da fließen ganz viele Daten rein. Deshalb würde ich diese Google-Suche gar nicht erst benutzen. Und das Praktische bei dem Firefox für Android ist, wenn ich den installiere, kann ich mit dem diese Google-Suche ersetzen. Wenn ich auf meinem Startbildschirm, haben viele von Ihnen noch diese Lupentaste, um die Suche zu starten. Da geht normalerweise standardmäßig die Google-Suche auf. Wenn man diesen Firefox installiert, gibt es dann ein Auswahlfenster. Wollen Sie die Google-Suche nehmen oder die Firefox-Suche? Und dann kann man sagen, okay, ich will ab jetzt immer nur diese Firefox-Suche benutzen. Und im Firefox kann man dann auch eine andere Suchmaschine einstellen. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich will trotzdem weiterhin Google benutzen, weil ich das für die beste Suchmaschine halte. Dann habe ich aber schon mal zumindest den Vorteil, dass diese Verknüpfung zu meinem Google-Konto nicht mehr gibt. Okay?
Das heißt, Firefox hat eine eigene Suchmaschine oder man kann auch eine andere?
Ja, Firefox hat selber keine Suchmaschine, aber Firefox... In Firefox kann man einstellen, was man für eine Suchmaschine benutzen möchte.
Und was empfehlen Sie?
Also ich persönlich würde startpage.com. Startpage. Startpage.com. Die machen im Prinzip nicht großartig viel anderes, als dass die ihre Suchbegriffe nehmen, die an Google weitergeben und ihnen das Ergebnis anzeigen. Aber Google kriegt zumindest mal keine Verknüpfung zu ihnen hin.
Das steht hier nicht drauf. Ne?
Startpage steht hier nicht drauf. Hier habe ich noch DuckDuckGo draufstehen, das ist auch eine Suchmaschine. Die haben auch eine eigene App. Also wenn man sagt, ich will nicht die Firefox-Suche benutzen, sondern nehmt die Such-App von DuckDuckGo, die kann die gleichen Funktionen, halt nur auf diese eine Suchmaschine beschränken.
Was ist mit XQuick?
Gibt's auch eine App, ist aber keine freie Software. Wenn Sie XQuick benutzen wollen, würde ich sagen, nehmen Sie die Firefox-Suche und stellen Sie da XQuick ein. Startpage. Startpage.com.
Nur die muss man extra auswählen. Die ist in der Auswahlliste nicht drin.
Die ist in der Auswahlliste nicht drin, aber wenn man mit dem Firefox auf startpage.com geht, kann man da sagen, diese Suchmaschine zu Firefox hinzufügen.
Die bringen jetzt aber seit neuestem auch massenhaft Werbung da. Ich habe sie bisher benutzt, aber
Das sind auch zu langsam, was Sie da in Werbesachen zusätzlich bringen.
In dem Fall kann man auch einen Adblocker benutzen. Also man kann auch in Firefox, also zu Firefox noch innerhalb von Firefox kleine Erweiterungen installieren, zum Beispiel auch eine Erweiterung, die Ihnen die Werbung beim Surfen ausblendet. Habe ich da auch draufstehen, Adblock Edge heißt die. Dann hätte ich noch eine Alternative zu diesen ganzen Online-Festplatten oder Speicherdiensten. Vorinstalliert ist in der Regel Google Drive, in vielen Fällen auch noch Dropbox. Alles Geschichten, wo Sie Ihre Daten irgendwo auf einem anderen Computer ablegen und hoffen, dass die keinen Schindluder damit treiben. Also reingucken können die immer. Sie können nur hoffen, dass sie es nicht tun und dass sie es auch an niemanden rausgeben, von dem sie nicht wollen, dass es passiert. Da sind die Alternativen ein bisschen hakelig. Was ich empfehlen würde, ist OwnCloud. OwnCloud ist nicht irgendein bestimmter Anbieter, zu dem Sie gehen können, sondern OwnCloud ist eine Software, die man sich irgendwo installieren kann. Wenn man technisch da ein bisschen fortgeschritten ist, kann man das selber machen, aber es gibt auch im Internet ganz viele Anbieter, die Ihnen im Prinzip so eine OwnCloud zum Mieten anbieten. Die kostet dann 2-3 Euro im Monat, da können Sie Ihre Daten ablegen. Und da kommen wir nachher auch noch drauf, Sie können auch Ihre Kontakte und Ihre Kalender mit dieser OwnCloud synchronisieren, sodass Sie sagen, okay, ich synchronisiere nicht mit Google, sondern ich synchronisiere mit OwnCloud, das ist mein eigenes Ding, das habe ich irgendwo gemietet, da guckt schon mal keine Werbefirma rein. Ist halt vom Einrichten auf dem Gerät ein Tick komplexer, als wenn ich einfach nur sage, okay, ich nehme Google, da ist alles automatisch schon voreingestellt. Das habe ich ganz verpasst hier. Genau. Also so sieht die OwnCloud-App aus. Die sieht im Prinzip vom Aufbau her aus wie ganz normal Dropbox oder so auch. Sie können auch genauso Daten freigeben, wenn Sie jetzt irgendjemanden auf ein Bild oder so zugreifen lassen wollen. Ist alles möglich. Ja, also wenn Sie da nicht wissen, wie es wirklich geht und sich das nicht selber zumuten wollen, was ich gut verstehen kann, dann würde ich lieber zu so einem Anbieter gehen, der einem so eine OwnCloud anbietet. Da kümmert der sich, dann hat der die Installation schon fertig und Sie kriegen im Prinzip nur Ihren Account. Klar, haben Ihre Daten wieder zu jemand anderem hingegeben. Aber Sie haben schon mal die Gewissheit, dass derjenige sein Geld damit verdient, dass Sie ihm ein paar Euro im Monat geben. Und nicht damit, dass er Ihre Daten auswertet.
Wie hoch ist der Speicherplatz?
Kommt auf den Anbieter an. Also da gibt es keinen. Die Software legt das Limit nicht fest, das steht jetzt nur darum, was Ihnen der Anbieter verkauft.
So einen Anbieter findet man
auch. Ja, wenn Sie da auf owncloud.com gehen, ist die Projektseite und die haben da auch Empfehlungen für Firmen, wo Sie sagen, okay, bei denen kann man sich guten Gewissens mal eine OwnCloud mieten. Ist auch ganz praktisch, wenn man kann sich im Prinzip eine OwnCloud mieten und kann dann da auch mehrere Benutzer, zum Beispiel für jedes Familienmitglied, anlegen. Und sagen, okay, wir synchronisieren mit der OwnCloud und nicht mit Google. Das Synchronisieren von Kontakten und Kalendern, zum Beispiel mit OwnCloud, dafür braucht man dann leider wieder eine eigene App, weil Google einem natürlich das nicht einfach machen will und sowas nicht mitliefert. Da ist meine Empfehlung Duftroid, kostet jetzt im Play Store 2,99 €, ist aber freie Software, also man könnte sich vom Hersteller auch irgendwie kostenlos holen. Ich finde das Modell nicht dumm, den Entwicklern da auch mal 3 Euro in den Hut reinzuschmeißen, weil schließlich will man ja, dass die Software weiter besteht und die Leute davon auch leben können und einem gute Software zur Verfügung stellen. Man kann trotzdem in den Quellcode reingucken, wenn man das denn will. Und hat gleichzeitig eine gut funktionierende App. Also die benutze ich fast alle Apps, die ich Ihnen da empfehle, benutze ich selber auch jeden Tag.
Woran erkennen Sie, dass das freie Software ist?
Das erkenne ich spontan nirgends, das weiß ich halt. Okay. Es steht vielleicht, also hier steht zum Beispiel Open Source Projekt. Und die guten Open Source Projekte haben irgendwo, zumindest auf ihrer Homepage, dann auch einen Link zu ihrem Quellcode. Ja, das ist halt Englisch. Aber den Quellcode würde man in dem Fall hier finden. Also das betrifft sie jetzt alle nicht, aber nur, dass sie mal sehen, wie sowas funktioniert. Also hier könnte ich mir dann im Prinzip wirklich jede Zeile von dem Ding angucken. Keine Sorge, ich müsste mich da auch erst reinlesen. Okay? Firefox zu, OnCloud zu. Entschuldigung, ja? Da kann ich jetzt nicht.
Also gebe ich denen meine Visa-Karte
nochmal? Ja, geben Sie den. Vermutlich wird am Datenschutz unproblematischsten sein, wenn Sie im Supermarkt sich so eine Guthabenkarte kaufen. Also es gibt ja immer wieder so eine Wand mit 8 Millionen Gutscheinkarten und da gibt es auch Google Play. Da muss man dann das Feld freirubbeln und kann im Play Store den Code eintragen, hat dann dieses Guthaben drauf. Da müssen Sie zumindest mal keine Bankverbindung hinterlegen. Also bezahlen kann man per Kreditkarte oder mit PayPal. Aber Datenschutz am freundlichsten ist sicher dann die Guthabenkarte. Natürlich, wenn man sich halt jetzt nur was für 3 Euro kaufen will, muss man halt mindestens 15 Euro Guthaben kaufen. Irgendwo based sein dann. Aber wenn man da noch wiederum ein paar Cent sparen will, kann man, gibt es immer wieder in den Supermärkten auch Angebote, da gibt es diese Guthabenkarten günstiger. Also wenn man da jetzt wieder in den iPhone-Bogen schlagen, es gibt da für den iOS App Store immer solche Guthabenkarten, auch die gibt es regelmäßig 20% billiger oder so. Okay? Dann hoch im Kurs sind ja Messenger. Allen voran WhatsApp, an denen kommt man ja heutzutage schwierig vorbei. Standardmäßig auf den Geräten ist von Google Hangout. Ganz genau so ein Messenger wie WhatsApp, nur dass der halt nicht wie WhatsApp mit ihrer Mobilfunknummer verknüpft ist, sondern halt in erster Linie mit ihrem Google-Konto. Zu WhatsApp vielleicht auch noch ein paar Worte. Wenn wir jetzt heute über Datenschutz reden, dann ist WhatsApp da so ein bisschen ein Musterbeispiel, wie man es nicht macht. Also WhatsApp hat wirklich eine lange Geschichte von großen Sicherheitsproblemen, haben aktuell auch immer auch eine Sicherheits-, also ein Privatsphärenproblem und sind da nicht immer die Schnellsten, die da an die Probleme dran gehen, obwohl die schon über Monate lang bekannt sind. Also ich benutze es nicht. Wenn man eine Alternative will, ist das wiederum auch gar nicht so einfach, weil der Markt von wirklich guten Messengern, die einfach benutzbar sind und gleichzeitig sicher sind, der ist noch nicht so groß. Meine aktuelle Empfehlung heißt TextSecure und ich glaube, die bleibt auch über die nächste längere Zeit. TextSecure funktioniert für Sie in der Bedienung ganz genau gleich wie WhatsApp. Hat aktuell leider noch einen relativ großen Nachteil, den gibt es gerade nur für Android. Also noch nicht für iOS, also iPhones. Die Version für iOS ist gerade in der Entwicklung, in der Endphase, kommt in den nächsten Wochen, wenn es dumm läuft, Monaten raus. Aber wenn jemand sagt, okay, ich würde ganz, ganz sicherstellen, dass meine privaten Daten so gut wie möglich geschützt sind, dass keiner meine Textnachrichten lesen kann, meine Bilder abfangen kann, auch nicht der Betreiber selber, dann würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, TextSecure zu benutzen. Man muss ja nicht auch zwangsläufig deswegen gleich sein WhatsApp deinstallieren, man kann ja einfach mal anfangen, wenn man es mal sagt, okay, vielleicht mein bester Freund hat gerade auch ein Android-Telefon, ich schreibe wenigstens mal mit dem über TextSecure und nicht über WhatsApp, dann habe ich da schon mal einen kleinen Schritt in die richtige Richtung getan.
In dem Fall müssen auch beide dann das gleiche Programm nicht benutzen.
Wie bei allen solchen Messengern gilt, es müssen beide installiert haben. Aber TextSecure ist sehr einfach zu benutzen, kann auch Gruppennachrichten, kann Bilder verschicken, Videos, ist verschlüsselt von Gerät zu Gerät, also dazwischen kann niemand was mitlesen.
Und das ist über die Telefonnummer gebunden,
oder? Auch das ist schon über die Telefonnummer gebunden, wird aber deutlich datenschutzfreundlicher gehandhabt als bei WhatsApp. Aber auch da müssen Sie Ihre Telefonnummer rausrücken. Und Sie müssen zumindest einen kleinen Teil der Daten aus Ihrem Adressbuch rausrücken, genauso wie bei WhatsApp. WhatsApp überträgt das komplette Adressbuch zu sich nach Hause, weil Sie haben immer das Grundproblem, ein Messenger muss ja wissen, wer Ihre Freunde sind. Und WhatsApp und auch TextSecure in ein bisschen datenschutzfreundlicheren Maß machen es einfach so, indem Sie die vorhandenen Telefonnummern nehmen, die mit dem Server abgleichen, gucken, wer von meinen Leuten in meinem Adressbuch benutzen den Dienst auch und mit denen kann ich dann diese Nachrichten schreiben. Aber wie gesagt, TextSecure geht da einen kleinen Kompromiss ein zugunsten der Bedienfreundlichkeit, was, glaube ich, für jemanden, der jetzt schon WhatsApp bedenkenlos benutzt, gar kein großer Einschnitt ist und ich persönlich benutze das auch, weil es wirklich einfach zu bedienen ist. Ich kann es auch jedem von meinen Freunden, die jetzt nicht so technikaffin sind, sagen, hey, installiere doch einfach mal das noch extra, dann lass uns mal über das schreiben und die Leute kommen damit wunderbar klar. Da muss ich jetzt nicht sagen, leg dir mal erstmal einen Account an und wenn du den Account angelegt hast, sag mir deinen Benutzernamen, dann schreibe ich dir mal. Das ist halt ein bisschen eine Abwägung, die man da treffen muss. Aber TextSecure ist wirklich, klappt super, echt empfehlen. Wie gesagt, Einschränkungen halt gerade nur für Android, bald für iOS und auch dann geht es bald auch noch im Browser. Also dann müssen Sie nicht, wenn Sie vor dem Computer sitzen, alles im Handy tippen, sondern können das sogar über den Browser machen.
Das ja. Würde aber den meisten, dass man einen Prozessor braucht.
Wenn Sie
wenn ich an die allgemeinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp noch denke, dass meine ganzen Daten, die ich über WhatsApp verschicke, der Firma WhatsApp benötigen. So inhaltsmäßig,
ja.
Um es ganz einfach zu sagen, dann würde ich doch immer gleich zu nehmen.
Genau, also das ist Software, der vertraue ich. WhatsApp vertraue ich nicht. WhatsApp hat ein paar positive Schlagzeilen gemacht, weil die jetzt auch anfangen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzuführen, wie das TextSecure auch macht. Lustigerweise benutzt WhatsApp dann die Verschlüsselungsmethode, die TextSecure jetzt schon benutzt. Also die haben mit dem Team von TextSecure zusammengearbeitet, dass die das auch in WhatsApp reinkriegen. Allerdings, wenn sie TextSecure benutzen, wissen sie, das Ding ist verschlüsselt. Bei WhatsApp wissen sie das so wirklich nie. Bei WhatsApp, die führen das ein von Android zu Android, irgendwann geht es zu iOS und vielleicht irgendwann mal auch zu Windows Phone. Aber sie wissen eigentlich nie, weil sie sehen es auch nicht beim Nachrichten verschicken, ob das Ding jetzt verschlüsselt ist. Bei TextSecure sehen sie halt hier kleines Schloss dran und wenn es gegenüber auch TextSecure hat, ist das automatisch immer verschlüsselt. Da können Sie auch nichts falsch machen. War da eine Frage?
Ja, was halten Sie von anderen Alternativen? Telegram habe ich mal gehört oder auch nochmal etwas mit Trema.
Trema gibt es noch in Schweiz.
Ja, also Trema ist ziemlich beliebt. Keine freie Software, von daher für mich keine Empfehlung. Selbst wenn die sich an das halten, was sie vorgeben, ist das Verschlüsselungskonzept stark veraltet. Also es ist nicht kaputt oder so, es wird schon funktionieren, aber es ist einfach eine Technik von vor 20 Jahren. Da ist TextSecure wirklich an der Spitze, was die Bewegung angeht, und die machen da viel. Trema benutzt halt irgendwas Altes. Aber Trema ist der Vorteil, es gibt es halt gerade für iOS und auch schon für Windows Phone. Das heißt, die Benutzerbasis ist viel größer. Wenn Sie jetzt mich fragen, lieber Trema als WhatsApp, aber lieber TextSecure als Trema. Also ich benutze gerade Trema auch noch, weil ich halt Kontakte habe, die haben kein Android, sondern die haben halt noch ein iOS-Gerät. Mit denen benutze ich halt, solange es TextSecure nicht auch für iOS gibt, noch Trema. Wenn dann irgendwann fliegt halt Trema bei mir raus. Okay? Dann, was kommt als nächstes? E-Mail. Ach so, ja, noch vom gleichen Hersteller. Wer da Interesse dran hat, ich glaube, das sind dann irgendwie dann doch dann aus irgendwelchen Gründen weniger Leute. Man kann auch nicht nur Textnachrichten und Bilder Ende zu Ende verschlüsseln, sondern auch Telefonate. Gleicher Hersteller, heißt Redphone. Wenn das beide drauf haben, kann man auch Ende zu Ende verschlüsselt telefonieren. Ohne dass jemand die Leitung abhören kann, ohne dass mein Anbieter sieht, wen ich anrufe, so weiter und so fort. Dann mein nächster Punkt wäre eine App für E-Mails. Standardmäßig haben sie immer Google Mail drauf und oftmals auch noch einen anderen E-Mail-Client, der heißt dann bei Ihnen E-Mail oder einfach nur Mail. Den standardmäßigen können Sie eigentlich auch ziemlich bedenkenlos benutzen, aber ein K9-Mail ist einfach ein bisschen aktueller, moderner und kann einen Tick mehr. Gleichzeitig natürlich die Empfehlung, dann auch einen anderen Mail-Anbieter zu nehmen als Google Mail. Da ist immer die Frage, was kann ich da empfehlen, wer ist da datenschutztechnisch mit vorne dran, und da die meisten ja nicht die technische Ahnung haben, und das verstehe ich auch gut, einen eigenen Mail-Server oder so aufzusetzen, würde ich jetzt mal spontan Posteo empfehlen. Die kommen, wenn ich richtig dran bin, aus Berlin und geben da ihr Bestes, ihre Daten, die Daten ihrer Nutzer zu verteidigen, auch möglichst wenig Daten von den Nutzern überhaupt abzufragen, also man muss noch nicht mal seinen richtigen Namen oder sowas hinterlegen. Man kann mit Prepaid-Karten und so anonym bezahlen, also die geben sich da echt Mühe. Die wären eine Empfehlung. Posteo steht auch auf dem Zettel drauf. Bei eigenem Mail-Anbieter in Klammer Posteo. Eine Empfehlung von mehreren. Ich mache ungern für eine Firma Werbung, weil es ist eine Firma. Ich habe auch keinen Bezug, zumindest keinen, den ich kenne, zu dem. Aber die machen ihren Job ganz gut. Kostet, glaube ich, ab 1 Euro im Monat.
Also ich denke, wir können auf jeden Fall mal sagen, man sollte sich einen deutschen E-Mail-Anbieter suchen, weil nur bei Anbietern, die einen Standort in Deutschland haben, gilt auch das deutsche Bundesdatenschutzgesetz. Alle anderen E-Mail-Anbieter, die können im Prinzip mit ihren E-Mails machen, was sie wollen. Und das ist nicht nur Google, das ist Hotmail, das ist irgendwer. Also, wie gesagt, hier Standortfrage.
Genau.
Aber die Deutschen, wie die Telekom oder 1&1 und all die ja auch Mail-Anbieter sind, das sind in dem Sinn Deutsche. Die
ja. Deutschen. Das heißt ja. Ich empfehle halt zum Beispiel jetzt niemandem web.de oder GMX, weil ich die einfach schrottig finde. Die sind technisch schlecht, vom Benutzerinterface her schlecht. Die machen auch selber viel Werbung und so weiter und so fort. Lieber gehe ich zu einem seriösen Anbieter, der nimmt von mir aus dann auch 1 Euro oder 2 im Monat. Ich finde, das soll es dann in dem Fall wert sein. Dann hat man auch was davon. Mit Posteo kann man auch Kontakte und Kalender synchronisieren. Also wenn man jetzt sagt, okay, OwnCloud ist mir irgendwie zu frickelig oder mir zu kompliziert, mit Posteo geht es auch einfach. Mit Posteo kann man auch die Kontakte, Kalender, Mails und so mit dem Mac abgleichen. Ja. Ja, genau. Einfach hinterlegen in dem Mac-E-Mail-Client. Der heißt. Weiß ich nicht.
Und die sind deutsche,
K9 und Posteo. K9, woher die Programmierer da kommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist mir auch relativ egal, weil freie Software, und die sind schon lange mit dabei, die machen einen seriösen Job.
Kommt darauf an, wo die Mails lagern.
Also. E-Mail-Client ruft nur die Mails vom Mail-Server ab, hat aber mit dem Mail-Server an sich nichts zu tun. Also es sind zwei Baustellen. E-Mail-Client ist auf meinem Gerät drauf, der macht die Verbindung zum E-Mail-Server, welcher Server das auch immer ist. Sie können auch K9-Mail mit Google-Mail benutzen. Zwei völlig verschiedene Sachen. Einmal Mail-Server, einmal E-Mail-Client. Okay? Rübergekommen? Okay, ich habe irgendwo einen Computer stehen. Der nennt sich dann Mail-Server, weil da meine Mails drauf sind. Da kann ich mit dem Webbrowser drauf gehen und meine Mails abrufen, oder ich kann mir ein Programm auf meinem Computer oder Smartphone oder Tablet installieren, was dann holt die App die Mails ab bei dem Webserver, bei dem Mail-Server. Okay? Und wenn.
Das ist der Client.
Das ist der Client. Verschlüsselt ist die Verbindung von der App zu dem Mail-Server hoffentlich ja. Aber so eine Verschlüsselung von Ende zu Ende, wie wir es zum Beispiel bei Text Secure gesehen haben, das ist da nicht der Fall. Also der Mail-Anbieter kann immer reingucken. Okay? Gut. Dann wäre bei Surfen und Datenschutz noch ein noch einen Gang höher schalten will, dem kann ich Orbot empfehlen. Orbot ist die App, die das Anonymisierungsnetzwerk Tor für Android nutzbar macht. Wer Tor nicht kennt, das ist ein großes Netzwerk an Computern. Sie haben die Möglichkeit, sich damit zu verbinden, schicken durch das Netzwerk ihre Daten, das kommt aus dem Netzwerk raus und geht zu dem Mail-Server, zu dem Web-Server. Und dadurch wieder zurück zu Ihnen. Der Vorteil ist, Ihr Internetanbieter sieht zum Beispiel nur, Sie benutzen Tor, sieht aber nicht, auf welche Seiten Sie gehen. Und die Seite, auf die Sie gehen, sieht nicht, wer Sie sind, sondern nur, dass jemand aus dem Tor-Netzwerk auf Ihre, auf die Seite zugreift. Tor an sich ist wieder nochmal ein 3 eigene Vorträge wert, deswegen schläge ich da jetzt nicht tiefer drauf ein, aber wer sagt, ich will anonym surfen, ich will also nicht, dass mein Anbieter sieht, auf welche Seiten ich gehe, ich will vielleicht nicht, dass der Betreiber von meinem WLAN sieht, auf welchen Seiten ich surf, und ich will vielleicht auch nicht, dass die Seiten, auf die ich gehe, wissen, wer ich bin, für den ist das eine Empfehlung. Okay. Dann bin ich hier jetzt soweit erstmal durch. Und dann habe ich noch 2-3 Empfehlungen für soziale Netzwerke. Also viele benutzen ja Facebook. Und die Facebook-App ist auch so ein Spaß. Was die an Berechtigungen will, ist auch ziemlich ein Knaller. Also auch wenn man sie noch nicht drauf hat, kann man ja einfach mal im Play Store zu der Facebook-App gehen und mal nur auf Installieren drücken und dann noch nicht die Berechtigungen abnicken. Aber die sind schon beeindruckend. Wer da sagt, okay, ich will zwar Facebook benutzen, aber ich will nicht die App auf meinem Gerät haben, weil auch die Facebook-App macht die gleiche Geschichte wie WhatsApp, vielleicht auch erstmal schön mein ganzes Adressbuch zu Facebook hoch, damit mir Facebook nachher schön Freundesvorschläge machen kann. Gleichzeitig macht Facebook dann auch solche netten Geschichten wie Leuten Mails zu schreiben, die nicht bei Facebook sind. Und sagt mir dann, hey, diese 12 Freunde von dir sind doch auch bei Facebook, kommen doch auch zu Facebook. Und sie fragen sich dann, ja, wie kann das sein, dass Facebook das weiß? Ganz einfach, ihre 12 Freunde haben ihr Adressbuch, in dem sie drinstehen, zu Facebook hochgeladen. Und in der Regel haben sie das mit der Facebook-Android-App. Wenn sie sagen, okay, die App will ich nicht installieren, dann entweder über den Browser einfach auf die Facebook-Seite gehen, und wenn Sie dabei Ihre eigene App wollen, gibt es da zum Beispiel dieses Tinfoil vor Facebook. Tinfoil heißt Aluhut. Das ist im Prinzip nicht auch viel mehr als eine App, die nur diese mobile Facebook-Webseite darstellt. Und damit hat die Webseite hat natürlich viel weniger Zugriff auf die Daten auf Ihrem Gerät als diese Facebook-App, die extrem viele Berechtigungen braucht. Okay, wer Twitter benutzt, für den gibt's was Vergleichbares genauso für Twitter. Jo, ich bin mit meinem Programm durch. Jetzt seid ihr dran. Ja?
Ich hätte eine kleine Frage, und zwar, es gibt ja eine wunderschöne Applikation für Android, die heißt Clean Master.
Ich halte es für unnötig, weil keiner weiß besser, wie man mit dem Betriebssystem umgeht, als das Betriebssystem selber. Also keiner hat mehr Interesse daran, dass das Betriebssystem flüssig läuft, als der Hersteller vom Betriebssystem. In der Regel sind solche Apps, die irgendwelche Optimierungen da versuchen vorzunehmen, sorgen nur dafür, dass es nachher im Endeffekt wieder langsamer wird. Also da gibt es auch immer wieder solche Task-Killer, die irgendwie die Apps im Hintergrund beenden. Und es gibt auch ganz viele Leute, die dann irgendwie immer hektisch ihre im Hintergrund laufenden Apps beenden, weil sie dann denken, da sparen sie ganz viel Speicher und dann wird alles viel schneller. Das ist alles Quatsch. obwohl ich 20.000 Apps im Hintergrund laufen habe, das ist kein Problem. Das Betriebssystem parkt die Apps von selber. Die brauchen dann auch nicht mehr Strom. Der Vorteil ist sogar, wenn Sie die App dann wieder benutzen, ist die App schneller wieder da und das Betriebssystem muss weniger rechnen. Also von sowas einfach Abstand halten. Weitere Fragen?
Kann ich durch Abstellen und GPS und so weiter Strom sparen? Ja.
Vielleicht einen ganz kleinen Tick, aber das ist jetzt kein super Geheimnis, was einem jetzt was weiterhilft. GPS selber wird eh sehr selten benutzt, gerade zum Beispiel für Navigation oder so. Und in der Regel, wenn Sie unter freiem Himmel sind und einmal kurz eine GPS-Peilung brauchen, dauert die 10 Sekunden. GPS läuft dann nicht die ganze Zeit im Hintergrund weiter. Das ist ja bloß der Fall, wenn Sie Navigation haben, wo Sie immer das Signal brauchen. Aber nur weil Sie GPS anhaben, heißt diese Einstellung GPS an, heißt nur, wenn die App das will, kann sie GPS-Zugriff haben. Es heißt nicht, dass die ganze Zeit GPS an ist und das Gerät immer ihren Standort sucht. Immer nur dann auf Nachfrage ist es möglich. Also das auszumachen, bringt akkumäßig gar nichts.
Über das Thema GPS gerade an. Ich frage mich immer, wie schafft es Google mit seinen Google Maps und den Verkehrsinformationen die Leute zu bringen, dass sie ihr Handy anhaben, sodass die Verkehrsinformationen wirklich sehr aktuell sind.
Das Geheimnis liegt in eben diesen Datenschutzeinstellungen, die ich vorhin gezeigt habe. Wir haben ja in den Google-Einstellungen den Unterpunkt Standort gehabt. Da kann man einstellen, dass das Gerät regelmäßig den Standort zu Google meldet. Also noch nicht mal den GPS-Standort, sondern einfach nur den Standort über die Mobilfunk-Einbuchung. Die Übermittlung läuft angeblich auch anonym. Hoffen wir es mal. Und die machen das einfach so. Die wissen ja, wo Straßen sind. Und wenn der Benutzer immer zu Google sagt, okay, ich bin jetzt in der Funkzelle angemeldet, jetzt in der, jetzt in der, jetzt in der, dann sieht ja Google, wenn die ganz viele Geräte auswerten, dass da jetzt viele Autos schnell auf der Straße fahren, weil die wechseln ganz oft ihren Mobilfunkstand.
Wenn man sich diese Maps anguckt, es scheinen da schon 2-3 Autos zu reichen.
Ja, es geht ziemlich gut.
Das heißt auch für mich dann, dass ziemlich schnell die Daten
übermittelt werden. Ja. Wobei, da ist nicht wirklich klar, ob das einfach nur einfach so ist, dass alle Leute, die jetzt Google Maps gerade zum Navigieren benutzen, ob die das immer in Echtzeit weitergeben oder ob das alle anderen Android-Nutzer auch sind. Das kann ich nicht abschließend sagen. Aber anscheinend ist es wirklich so, dass die halt sehen, okay, diese 10 Autos fahren jetzt gerade mit 100 auf der Autobahn und jetzt bremsen diese 10 Autos auf 5 km/h oder auf 0 runter. Also muss da ein Stau sein. Und es sind ja ganz schnell mehr als 10. Und so kriegen die halt diese Stauinformationen. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, hey, ich habe Google Maps vergessen, tatsächlich. Ja. Warum sagen sie nichts?
Ja.
Okay. Gut. Alternative zu Google Maps. Die drängt sich auch fast schon auf, so ein bisschen wie bei Google Now, weil wenn man Google Maps benutzen will für die Navigation und so weiter, muss man diese ganze Standortdateneinstellungen so haben, dass Google auf den Standort regelmäßig Zugriff hat. Sonst kann man Google Maps wiederum gar nicht benutzen. Deshalb würde ich dazu raten, Google Maps nicht zu benutzen, stattdessen eine Alternative. Und das ist auch der einzige Punkt in meinen ganzen Empfehlungen, wo ich 2 Apps empfehle, die keine freie Software sind. Ganz einfach deswegen, weil ich da nicht irgendwie hardcore-mäßig nur die Schiene fahren will und ihnen lieber eine App andrehen will, die freie Software ist, aber die ich von der Benutzung her nicht optimal finde, dann sage ich lieber, gehen wir da einen Kompromiss einnehmen, was gut benutzbar ist, aber dann leider keine freie Software. Kurz gesagt, Alternative zu Google Maps ist Scout. Was ich da empfehlen kann, kostet, glaube ich, nichts. Wenn man irgendwelche erweiterten Funktionen haben will, muss man innerhalb von der App noch ein paar Euro einschmeißen. Scout benutzt auch OpenStreetMap, was ich ganz schön finde und ist auch einfach und komfortabel zu bedienen. Die andere Alternative würde ich sagen hier, das ist von der Firma, die früher mal Nokia hieß. Also Nokia wurde ja von Microsoft aufgekauft. aber halt nur die Mobilfunksparte, und diese hier Maps sind noch ein Teil von dem alten Nokia-Konzern, haben auch eigene Karten und funktioniert auch ganz gut. Halt im Klaren sein, man gibt dann halt seine Daten im Zweifelsfall zu der hier Map, also dem Hersteller von der hier Map und nicht mehr zu Google. Aber man hat dann vielleicht seine Daten zumindest ein bisschen breiter gestreut.
Ich meine, diese Navigation ist ja eigentlich das Einzige, die Standortsache braucht.
Genau.
Um mal anzuschauen, wie weit es da und dahin ist.
Oder genau, so. Aber wenn Sie, wenn Sie diese in den Google-Einstellungen diese Standorterfassung für die Google-Apps verbieten,
ja,
dann schimpft sie die Google-Apps-Map auch aus und sagt, nee, die brauche ich aber auf jeden Fall. Also wenn Sie die Google Maps-App benutzen wollen, müssen Sie diese Einstellungen datenschutzunfreundlich machen. Von daher lieber eine Alternative. Es gibt da auch freie Software, die habe ich da als drittes aufgeführt, die heißt OSM-End. Ja, kann man gerne auch mal ausprobieren. Ich finde sie jetzt nicht so super funktional, deswegen würde sie jetzt nicht jedem aufnötigen wollen. Aber ich denke, Scout ist zum Beispiel ein gangbarer Kompromiss. Die sind auch sogar eine deutsche Firma, deutsch-niederländisch oder sowas. Benutzen OpenStreetMap, was ja auch ganz nett ist, und haben auch sonst ganz viele nette Features. Ja, eher als Google Maps. Okay? Bisschen viel auf einmal, ne?
Ja.
Aber wir können uns halt nicht jeden Tag eine halbe Stunde treffen, sondern wir müssen es halt mal an einem Abend ein bisschen durchziehen. Da ist auch meine E-Mail-Adresse drauf. Ich mache jetzt nicht für jeden 20 Mails lang irgendwie eine tiefe Betreuung, aber wenn Sie noch eine Frage haben, einen Kommentar, eine Kritik oder ein Lob, lassen Sie es mich wissen. Okay.